Hunderte Leistungsdiagnostiken und zahlreiche VO2-Max-Messungen haben es bestätigt, mir ganz plötzlich auf dem Schreibtisch schwarz auf weiß gezeigt. Die HIIT-Trainingspläne, also die HIIT-Trainingspläne von Laufcampus, haben den stärksten Effekt auf die VO2-Max. Und jetzt kommt die spannende Frage, die wir heute klären wollen. Warum ist das eigentlich so? Warum steigern kurze Intervalle im Zusammenspiel mit längeren Intervallen, im Zusammenspiel mit den Long Runs, so wie wir das in den HIIT-Trainingsplänen haben, die VO2-Max meist besser als alles andere? Und genau das klären wir heute. Schon gleich nach dem Jingle geht es weiter. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, euer Andreas von Laufcampus, und vor allen Dingen seid ihr wieder da. Vielen Dank für euer Interesse an dem Marathon-Podcast. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr mit euren Fragen, zu denen ich ja aufgerufen habe über Instagram, quasi als Redakteure an dieser Folge mitgearbeitet habt. Ich habe dazu aufgerufen: Schickt mir eure Fragen zum Thema VO2-Max-Training. Und zahlreiche sind gekommen und viele davon gehen in die gleiche Richtung. Und ich habe sie zusammengefasst und ich werde sie hier beantworten. Doch zunächst ein paar Zahlen zu meiner Arbeit, die meine Überraschung, die ich eben angekündigt habe, ein bisschen erläutern, denn ich bin seit 2001, also seit 25 Jahren, bin ich hauptberuflich als Lauftrainer unterwegs. Und seit 2006, also auch schon seit 20 Jahren, biete ich Leistungsdiagnostik als Laufbandstufentest an. Bei Laufcampus heißen die Cardiolactat-Tests. Ja, und seit 9 Jahren ungefähr gibt es ergänzend zu den klassischen Trainingsplänen der Laufcampus-Methode auch neu die HIIT-Trainingspläne, die HIIT-Trainingspläne, über die wir heute auch sprechen. Die sehr beliebten Olala-Trainingspläne kamen ungefähr vor 3 Jahren dazu. Also vielleicht nochmal eine kleine Erklärung dazu. Es gibt Trainingspläne für 10 Kilometer, für Halbmarathon, für Marathon und viele davon in 2 oder sogar 3 Varianten. Und wir sprechen zum Beispiel über den Trainingsplan Marathon unter 4 Stunden in der Variante nachher HIIT. Aber es gibt den auch in klassisch oder Olala. Aber das soll nur eine Randgeschichte sein. Spannend für mich und für diese Folge ist, dass ich seit einem Dreivierteljahr ergänzend zum Cardiolactat-Test auch VO2-Max-Messungen anbiete, diese in Ruhe mit Seismokardiographie. Das werde ich nachher noch vorstellen. Und in den letzten Wochen, das ist immer so vor den Saisonhöhepunkten, also im März und April oder im August und September, da kommt es bei mir zu vielen Leistungsdiagnostiken und in der Regel weiß ich oder die Teilnehmer an den Diagnostiken, die meine Kunden erzählen es mir, welche Trainingsmethodik sie hier hingebracht haben. Ja, und dann sagen die mir in der Regel, ja, ich habe den Olala-Plan oder den klassischen Trainingsplan oder eben den HIIT-Trainingsplan genutzt, und ich habe dann irgendwann festgestellt, über die VO2-Max-Messung, dass diejenigen, die mit den HIIT-Trainingsplänen trainiert haben, den stärksten Zuwachs in der VO2-Max hatten. Also das kann ich natürlich nur erkennen, wenn einer schon 2-mal da war und ich eben Vergleichswerte habe. Und dann habe ich festgestellt, trainiert einer mit den HIIT-Trainingsplänen, dann ist die VO2-Max tendenziell stärker gestiegen als mit den anderen Trainingsplanvarianten. Um eines direkt vorwegzunehmen oder beziehungsweise eine Frage, die jetzt aufploppt, möglicherweise direkt zu beantworten: Nein, das hat keinen Einfluss unmittelbar auf die Zielerreichung, auf ob Sie tatsächlich den Marathon, den Halbmarathon in der Wunschzeit erreichen. So einfach ist es nicht, denn die VO2-Max ist ja nur ein besonderer Marker und man kann den in kurzer Zeit pushen und trotzdem wenig tun eben für das Halbmarathon, das Marathon, das 10 Kilometer spezifische Training. Aber die VO2 Max, dieser besondere Marker für die Leistungsfähigkeit unseres Herz-Kreislauf-Systems, hat sich bei den Nutzern der HIIT-Trainingspläne stärker entwickelt als bei den anderen Trainingsplänen. Also Erfolg möglicherweise gleich, aber VO2 Max etwas höher. Und jetzt frage ich mich, warum ist das so? Oder ich frage mich für euch, warum das so ist. Denn viele suchen nach diesem einen Training, wenn sie nach VO2 Max suchen, googeln, KI befragen, was ist das effektivste VO2 Max Training, dann bekommt man möglicherweise Ideen, wie schnell das sein könnte, wie lang man laufen sollte. Und ja, und diese Suche nach der perfekten Einheit, um die VO2 Max zu trainieren, die gibt es möglicherweise nicht. Und der Fokus liegt dann oft nur, weil HIIT ist ja nicht im Laufsport erfunden worden, sondern in anderen Sportarten, wenn ich mich recht entsinne, sogar im wie heißt diese Sportart jetzt tatsächlich, also wo man mit den Schlittschuhen ganz schnell läuft, also dieses hochintensive Schlittschuhlaufen, ach komm, ich fange an zu stottern, ihr wisst schon möglicherweise, welches es ist. Eisschnell laufen, aber da gibt es noch eine ganz besondere Sportart. Es ist, also viele suchen nach der Intensität, suchen nach der Dauer und denken, man müsse maximal hart trainieren, auch als Läufer, um bei der VO2 Max tatsächlich einen Impact zu haben, also eine Auswirkung zu haben, eine Anpassung zu haben. Und ich glaube nicht, dass es das ist, dass es die eine perfekte Einheit gibt, sondern dass die Kombination von verschiedenen Reizen über einen längeren Zeitraum eingebunden in einen Trainingsplan, der eine Struktur gibt und vor Überbelastung auch schützt, dass der größte Erfolgsfaktor ist. Doch zunächst vielleicht mal, wir sind schon mitten im Thema drin, VO2 Max. Was bedeutet VO2 Max eigentlich überhaupt? VO2 Max steht für die maximale Sauerstoffaufnahme. Und diese maximale Sauerstoffaufnahme ist ein Faktor, ist ein limitierender Faktor oder auch ein positiver Faktor, ein Marker für die Leistungsfähigkeit und aber auch für die gesunde Langlebigkeit, eben Longevity. Ein Thema, was mich zunehmend interessiert und auch meine Kunden beschäftigt. Deswegen gehen meine Leistungen auch stark in diese Richtung. Wie kann ich meine Leistungsfähigkeit für des gesamten Herz-Kreislauf-Systems stärken? Und der Marker, der da genutzt wird, für Longevity insbesondere, ist der eben herauszufinden, ja, wie ist deine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit? Denn diese ergibt sich, wie wir gleich noch besprechen, aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren. Ja, und nicht nur Menschen, die lange gesund bleiben wollen, interessiert das natürlich auch uns Sportler, weil es eben so ein eindeutiger, von der Trainingswissenschaft und von der Medizin anerkannt, gleichermaßen anerkannter Marker ist für eben für die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Und Sauerstoff aufzunehmen, ja, warum das wichtig ist, da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken, weil wir brauchen einfach nur mal den Atem anhalten, dann wissen wir, wie notwendig wir Sauerstoff haben. Aber nicht nur einfach die direkte Versorgung, sondern auch Sauerstoff ist wichtig, weil Sauerstoff genutzt wird für die Energieversorgung des Körpers, insbesondere für den Fettstoffwechsel. Ja, aber die VO2 Max hat verschiedene Einflussfaktoren. Nicht nur die Aufnahme von Sauerstoff, an die viele denken, ist wichtig, sondern auch der Transport von Sauerstoff dahin, wo er gebraucht wird, also in den Organen, in den Zellen und natürlich die Verwertung. Ihr könnt die VO2 Max mal messen, aber notwendig ist sie nicht. Hauptsache, ihr wisst, es ist entscheidend für uns, die Sauerstoffaufnahmefähigkeit zu verbessern, die V2 Max zu steigern. Und das ist eben Thema der heutigen Folge. Welche Trainingsreize wirken wirklich? Also grundsätzlich muss man mal feststellen, dass jedes Training eine Wirkung hat. Jede Einheit, ob langsam oder schnell, wirkt direkt auf das Herz-Kreislauf-System. Was den Unterschied ausmacht, ist der dominierende Reiz. Das heißt, die kurzen Intervalle, über die wir schon gesprochen haben, haben einen anderen Reiz, als es längere Intervalle haben und der Long Run auch. Und ich bin der festen Überzeugung, und mir geht es hier auch darum, euch das auch nahezulegen, dass die Kombination von diesen drei Reizen uns viel schneller, stärker machen, zumindest hinsichtlich der maximalen Sauerstoffaufnahme, als nur Insellösungen und diese immer wieder holt. Ja? Lasst uns also diese drei Schlüssel, diese drei besonderen Faktoren, diese beiden wichtigen Elemente in eurem Training einfach mal nach und nach besprechen. Also warum sind diese kurzen Intervalle, an die die meisten denken, so wichtig, beziehungsweise warum sind sie wirklich wichtig? Ja, das Besondere an diesen kurzen Einheiten ist, wer das schon mal gemacht hat, weiß, man ist sofort in einer hohen Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber nachdenken, das spüren wir sofort, weil wir einfach, also vielleicht nicht so laut oder vielleicht doch so laut, wir hören uns nur nicht, wir spüren ja nur den Körper. Also wir hören uns selbstverständlich noch, aber das ist nicht die dominante Aufmerksamkeit. Wir merken einfach nur die gesamte Anstrengung, und diese gesamte Anstrengung geht bei diesen hochintensiven Geschichten einher mit kurzer Atmung, eben mit einer sehr hohen Sauerstoffaufnahme. Wir trainieren also kurze Zeit genau im Rahmen dieser maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und wenn wir das trainieren, wenn wir so trainieren, dann aktivieren wir den ganzen Körper. Alle Muskelfasern sind beteiligt, aber grundsätzlich unheimlich viele Zellen in unserem Körper und in diesen Zellen auch die Mitochondrien, eben die Kraftwerke in der Muskulatur. Die Kraftwerke, die helfen mit Hilfe von Sauerstoff eben Energie zu erzeugen, die wir eben nutzen für das Vorankommen, ATP, Adenosintriphosphat. Und das ist eben dieses kurze, intensive, hochintensive Training, für das auch HIIT namensgebend für die Trainingspläne steht. Genau dieses Training setzt eben einen ganz großen Reiz. Und ja, es stärkt auch unsere Leistungsfähigkeit. Wenn diese Intervalle für uns Läufer so zwischen 30 Sekunden und 90 Sekunden dauern, und das ergibt sich daraus in der Laufcampus-Methode, dass wir eben HIIT üblicherweise über 200 Meter laufen. Ja, und die ganz Schnellen unter uns laufen eben die 200 Meter in einer niedrigen 30er-Zeit. Andere brauchen vielleicht 90 Sekunden dafür. Also zwischen 30 und 90 werden 200 Meter gelaufen. Und zwar in welchem Tempo? Ja, also wenn ihr das Tempo nicht messen wollt, es geht auch ohne, so dass ihr diese 200 Meter auch 10-mal schaffen könntet. Wer nach Trainingsplan trainiert, da geben wir ganz explizit vor das 1-Kilometer-Renntempo. Das 1-Kilometer-Renntempo, das ihr über die Potenzialanalyse ermitteln könnt, also runterrechnen könnt, indem ihr eure 5er-Zeit eingibt, eure 10er-Zeit, Halbmarathon, Marathon-Zeit eingibt, und dann wird auch runtergerechnet, was solltet ihr eigentlich laufen können über 1000 Meter? Die andere Möglichkeit ist natürlich des LC1000, also wenn ihr mal einen 1000 Meter Lauf macht und einfach mal ermittelt, was könnt ihr eigentlich maximal leisten. Und dieses 1 Kilometer Renntempo, Ja, wir sprachen gerade vom LC1000, den kennt die Laufszene im deutschsprachigen Raum zumindest sehr gut, weil es einfach eine sehr, sehr gute, sehr effektive Do-it-yourself-Diagnostik ist. Und diese 1000-Meter-Zeit, eben durch 5 geteilt, gibt die 200-Meter-Zeit und die kann man durchaus 8, 10, 15, ich habe sogar 20 Mal gemacht, hintereinander absolvieren. Warum geht das? Weil wir natürlich zwischendurch Pausen machen. Also ich empfehle es kontrolliert zu machen, ich empfehle es ganz bewusst zu machen in diesem 1 Kilometer Renntempo, damit man keinen Quatsch macht und damit man wirklich einen reproduzierbaren Reiz setzt nach einer reproduzierbaren Pause. Die Pausen, da gibt es 2 Alternativen, entweder man geht genau die Zeit, die man auch gelaufen ist. Also wenn ich das mache, so 200 Meter Intervalle, dann laufe ich jetzt so 41, 42 Sekunden. Ja, und dann mache ich das gerne auf einer Bahn. Und dann, wenn ich dann im Ziel bin, dann gehe ich noch ein bisschen was im Kreis und sorge dafür, dass ich auch wieder nach 40, 41, 42 Minuten tatsächlich, Sekunden, sollte ich mich da eben auch versprochen habe, ich rede natürlich jetzt von Sekunden, dass ich nach 42 Sekunden wieder am Start bin und dann laufe ich wieder die 200 Meter in einer Renntempo und mache dann wieder eine Pause. Also idealerweise ist es nicht nur irgendwie Vollgas zu laufen, sondern idealerweise etwas kontrolliert zu laufen, maximal aber kontrolliert und so, dass man nach 8 Wiederholungen erschöpft ist, aber noch könnte. Aber es ist vielleicht nicht nötig, weil die Trainingspläne von Laufcampo sehen ja vor, nächste Woche machst du vielleicht 10 und dann sehen die irgendwann vor, jetzt machst du 12 Mal. Und so kommt ja auch die Steigerung, auch die dem körperlichen Anpassung folgende Steigerung auch des Selbstbewusstseins, was kann man alles leisten. Kommen wir zu diesen kurzen Intervallen nochmal zu sprechen. Das, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte gerade war die Umsetzung. Wir sind bei diesem HIIT-Training nach der Laufcampus-Methode, also 200 Meter im einer Renntempo, für kurze Zeit auf einem hohen Niveau. Und diese Belastungen bringen dich sehr schnell nach oben in die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und das gelingt uns, weil eben diese Zeit nur begrenzt ist. Und genau deshalb sind diese kurzen Intervalle auch so wertvoll, aber alleine eben nicht ausreichend. Denn was viele nicht bedenken oder nicht gesagt bekommen, wenn sie nach VO2 Max Training irgendwie suchen, dass das alleine nicht ausreichend ist, um die VO2 Max wirklich nachhaltig zu verbessern. Denn du brauchst auch noch die etwas längeren Intervalle. Ich sage jetzt mal mittellange Intervalle. Warum mittellange Intervalle? Bei den Marathon-Trainings, da kommen auch schon 3000er, 4000er, 5000er oder 6000er Intervalle dazu. Also 6000 Meter mal 3 zum Beispiel in der Vorbereitung auf einen Marathon. Diese Intervalle meine ich nicht. Die bereiten euch vor auf das Renntempo, die bereiten euch vor auf die Tempohärte oder verbessern auch die Laktattoleranz. Aber die kürzeren Intervalle, also zwischen kurz und lang, die mittellangen Intervalle, ich denke hier vor allen Dingen an 1000er bis 2000er, ja also 1200, 14, 16, 2000 Meter Intervalle, die sind auch super effektiv. Und warum ist das so? Weil wir da natürlich nicht so schnell sind wie bei den 200ern in der maximalen Aufnahmefähigkeit und Leistungsfähigkeit, sondern wir sind da intensiv unterwegs, nah der VO2 Max und deutlich länger. Wir laufen viel kontrollierter, wir laufen intensiv, aber viel kontrollierter, knapp unter der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und das ist der entscheidende Reiz dieser Intervalle. Die Zeit unter hoher Sauerstoffaufnahme, die dann natürlich viel länger ist. Wenn du 4 Minuten läufst oder einen Kilometer läufst im Vergleich eben zu 200 Metern. Die Zeit unter hoher Sauerstoffaufnahme am Stück und das natürlich in der Wiederholung 5 mal 1000 oder 5 mal 1200 oder sogar 4 mal 2000 Meter, das ist dieser besonderer Reiz. Also wenn du deine VO2 Max steigern möchtest, reicht es nicht nur diese kurzen Intervalle zu machen, nur kurz an dein Limit zu gehen, sondern dein Körper muss auch lernen, eine hohe Sauerstoffaufnahme über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und genau dafür schaffen eben diese längeren Intervalle diesen Reiz. Und diese längeren Intervalle haben wir in den HIIT-Trainingsplänen natürlich drin, denn diese längeren Intervalle im Sinne der Wettkampfdistanz, ja, 10 Kilometer Halbmarathon, haben das primäre Ziel eigentlich, so von mir gedacht, uns auch über die Schulung des Renntempos und des Unterdistanztempos auch auf das Renntempo eben beim Wettkampf vorzubereiten. Ja, also wenn du Halbmarathon läufst, dann musst du auch dieses Halbmarathon-Renntempo im Training mal trainieren, eben als Intervalle. Und beim Halbmarathon haben wir eben viele, sagen wir mal 2000 Meter Läufe, auch 3000 Meter Läufe natürlich, haben wir dann drin und diese in Wiederholung eingebettet in einen kompletten Trainingsplan mit einigen Kilometern bereiten uns dann hervorragend vor auf den Halbmarathon. Und was kommt vor dem Halbmarathon? Da kommen die Intervalle im 10er-Renntempo. Und im 10er-Renntempo wird dann eben gelaufen über 800 Meter, über 1000 Meter, über 1200 Meter und das auch mit einer entsprechenden Anzahl Wiederholungen, also das Unterdistanztempo. Und diese beiden Einheiten, ja, das 5er, das 10er, das Halbmarathon-Renntempo, das hat so einen großen Reiz auf die VO2 Max, eben weil wir lange in einer hohen Sauerstoffaufnahme sind. Und das ist so ein Kick, der vielen Läufen fehlt. Ja, im Gegensatz zu den kurzen, hochintensiven Intervallen, nicht im Gegensatz, sondern zu diesen kurzen Intervallen sind eben diese Intervalle im Renntempo eine ganz logische und kluge Ergänzung. Die kurzen bringen dich schnell hoch an dein Limit und die längeren Intervalle halten dich länger in einem hohen Bereich, in dem du stark gefordert bist und stärken dich ebenfalls. Aber ich habe ja noch einen dritten Reiz erwähnt, der entscheidend ist und auch den möchte ich euch natürlich erklären. Die Frage ist, warum ist dieser Long Run so entscheidend? Bei dem Long Run sind wir nicht an unserem Limit, zumindest gehen wir höchstens ans Limit, was die Zeit angeht und die Länge angeht des Trainings und möglicherweise auch der Bereitschaft, eben lange zu laufen. Aber wir gehen natürlich nicht, was die Herzfrequenz angeht, was die Atmung angeht, an das Limit unserer Leistungsmöglichkeiten. Können wir auch nicht, sonst können wir ja nicht so lange laufen. Aber auch hier kommt es zu Anpassungen der Strukturen im Körper. Was meine ich mit Strukturen? Ja, das ist so der Sammelbegriff für alles, was uns eben leistungsfähig macht in unserem Körper. Ich denke da an die Mitochondrien, über die wir häufig sprechen. Eben, ich glaube, ich habe es heute schon gesagt, das sind die Kraftwerke in den Muskelzellen, die helfen eben mit Hilfe von Sauerstoff, Fette zu verstoffwechseln. Und diese Mitochondrien, die vermehre ich durch die Long Runs. Also, wenn ich mehr Kraftwerke habe, dann kann mein Körper, wenn es gefordert ist, auch tatsächlich mehr leisten. Aber das ist nicht der einzige Effekt, sondern ein weiterer bedeutender Effekt, der vor allen Dingen durch das Dauerlaufen und hier vor allen Dingen durch die Long Runs sich ergibt, ist die Verbesserung der Kapillarisierung, also der Versorgung des Körpers mit Blut, weil dafür brauchen wir Gefäße und diese feinen Verästelungen, die feinsten Verästelungen werden Kapillaren genannt und die vermehren sich durch Wiederholung des Dauerlauftrainings. Und ihr wisst es, was ist besser als 60 Minuten, 90 Minuten? Was ist besser als 120 Minuten, 150 Minuten? Es gibt da keine Grenzen, was den Effekt angeht nach oben. Deswegen sage ich auch gerne, so lang und so niedrigpulsig wie möglich. Niedrigpulsig wie möglich eure Bereitschaft, niedrigpulsig zu laufen und so lang wie möglich eure Zeit, die ihr habt. Und oftmals erlebe ich, wenn man bereit ist, niedrigpulsig zu laufen, dann ist es nicht so anstrengend und dann sind auch viele auch bereiter, länger zu laufen. Und dieser Long Run hat eben diesen Einfluss eben auf Mitochondrien und Kapillaren und sorgt dafür, für den besseren Transport des Sauerstoffs dorthin, wo wir sie brauchen. Also die Kapillaren bringen den Sauerstoff in die Muskulatur, die Mitochondrien verwerten ihn in den Muskelzellen und genau deshalb ist dieser Long Run vor allen Dingen im LDL-Bereich, MDL ist auch okay, aber LDL-Intensität so viel mehr als nur Kilometer zu sammeln. Er schafft die Grundlage dafür, dass diese intensiven Einheiten, die klassischen HIIT-Intervalle, aber auch die längeren Intervalle im Renntempo oder Unterdistanztempo, der Long Run schafft die Grundlage dafür, dass wir diese intensiven Einheiten überhaupt stemmen können und dass diese auch ihre volle Wirkung entfalten können. Also es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Muss. Denn nicht nur die Aufnahme entscheidet, sondern auch der Transport über die Kapillaren und die Verwertung in der Zelle über die Mitochondrien. Dieses System ist entscheidend und das müssen wir trainieren. Ich fasse das nochmal zusammen. Ja? Nochmal, ich habe euch das alles schon erzählt in verschiedenen anderen Folgen des Marathon-Podcasts, aber über diese ganzen Diagnostiken, die ich eben glücklicherweise im März und April machen darf und es wird im August, September wieder so sein, hat es mir eben gezeigt, dass wer die HIIT-Trainingspläne hat, der ist nicht unbedingt immer der bessere Halbmarathon- und Marathonläufer, aber der hat im Mittel gesehen die höhere V2 Max. Und warum ist das so? Weil wir eben in diesen Trainingsplänen also erstmal alle unsere Trainingspläne haben ja 16 Wochen, also das heißt, wer danach trainiert, der hat einen längeren Zeitraum der Vorbereitung. Und dann haben alle unsere Trainingspläne in der Regel drei Schlüsseleinheiten drin. Und bei den HIIT-Trainingsplänen sind es eben diese kurzen Intervalle im 1 Kilometer Renntempo, die mittellangen Intervalle, so nenne ich sie jetzt mal, eben zwischen 1000 und 2000 in der Regel. Und natürlich, hey, ich bin Master of the Long Runs. Ja? Natürlich die langen Läufe, die Laufcampus-Trainingspläne haben ja die meisten langen Läufe im Vergleich zu anderen. Und deswegen funktioniert das alles sehr gut. Aber es ist vor allen Dingen das Zusammenspiel genau dieser Bausteine. Ja, nochmal kurz zu den Mitochondrien, sollte das eben zu kurz gekommen sein. Ja? Die Mitochondrien, die Kraftwerke, werden vermehrt durch die Long Runs und die Intervalle stärken sie. Sie stärken die Strukturen. Ja? Auch die Mitochondrien können wachsen, können größer, können stärker werden. Und das Ergebnis eben durch diese Kombination ist, dass wir mehr Energie tatsächlich bekommen, dass uns diese Energie schneller zur Verfügung steht und dass wir den Sauerstoff besser nutzen und verwerten können. Ja, und deswegen die HIIT-Trainingspläne. Deswegen die HIIT-Trainingspläne und VO2 Max, weil wer danach trainiert, der trainiert nicht nur hart, sondern der hat die Intervalle, hat die Dauerläufe, hat die Longruns. Aber der hat vor allen Dingen auch nicht, dass das falsch rüberkommt, nur drei Einheiten, sondern wir brauchen mehr Einheiten. Je mehr, umso besser. Ja, die Einsteiger oder die langsameren Läufer unter uns, die trainieren vielleicht 3 bis 4 Mal. Aber die ambitionierteren Hobbyläufer, die trainieren durchaus 5 bis 6 Mal. Und das heißt nicht mehr kurze Intervalle, nicht mehr mittellange Intervalle, nicht mehr Longruns, sondern einfach mehr lockere Dauerläufe im SSL, LDL, MDL-Tempo und sorgen dafür für mehr Kilometer, mehr Belastung des ganzen Körpers. Und wenn wir das über die Monate, über die Jahre, Quartale, über die Jahre steigern, so dass wir bereit sind, das auch tatsächlich zu machen und auch stemmen können, dann ist ganz klar, mehr Training hilft auch mehr hinsichtlich zumindest des Gesamtvolumens, nicht hinsichtlich der Anzahl der Schlüsseleinheiten. Stellt sich natürlich auch die Frage, muss ich denn meine VO2 Max als Läufer mal messen lassen? Und die ganz klare Antwort ist nein, müsst ihr nicht. Denn die VO2 Max in der Laufcampus-Welt, bei den Laufcampus-Trainern, ist ein netter Wert. Ein Wert, ich sage jetzt nett, es ist ein wichtiger Wert für diejenigen, die wissen wollen, wie Leistungsfähigkeit ist, wie leistungsfähig ist mein Herz-Kreislauf-System. Aber er ist nicht entscheidend für uns Trainer, um daraus etwas abzuleiten. Das machen andere, das machen wir nicht. Warum machen wir das nicht? Weil es nicht so präzise ist und weil die VO2 Max ja ein Wert ist, der sich sehr schnell verändert. Und der kann sich durchaus in 4-6 Wochen schnell verändern. Und das heißt, dann müsste ich auch wieder eine neue Trainingssteuerung haben. Wir aber in der Laufcampus-Welt, wir steuern das Training vor allen Dingen, das Dauerlauftraining, über das wir heute reden, vor allen Dingen über die maximale Herzfrequenz, und die bleibt sehr, sehr lange stabil, über die Jahre stabil, und über die Pace, und die kann sich auch sehr schnell ändern. Deswegen muss man ja auch immer wieder die Potenzialanalyse machen, um seine Pace für die Intervalle vor allen Dingen immer neu zu justieren, weil wenn man immer schneller wird, kann man eben auch immer schnellere Intervalle machen. Also die VO2 Max zu messen kann interessant sein oder ist auch interessant als Standortbestimmung, als Motivation, das Ganze als Wert zu nehmen, so ähnlich wie die 10-Kilometer-Zeit, den es zu verbessern gilt. Ja, und für diejenigen, die vor allen Dingen gesund bleiben wollen und die gar nicht Lust haben, eine neue 10er-Bestzeit erreichen. Für die ist es dann möglicherweise der einzige objektive Marker, an denen sie orientieren können, ob das Gesundheitstraining tatsächlich einen Effekt hat. Also ist nicht nötig, ist nett und muss aber nicht sein, wenn man einfach nur einen Wettkampf in einer bestimmten Zeit laufen will. Dafür muss man mal einen Wettkampf laufen oder einen LCN 1000 machen oder die maximale Herzfrequenz bestimmen. Das ist entscheidend. Das ist ein Must-Have, ein Must-To-Do. Ja, aber die VO2 Max ist letztendlich wie eine 10er Bestzeit, braucht man nicht, aber macht natürlich Spaß zu wissen, wie schnell man ist und diese Werte zu verbessern. Ja, kommen wir zurück zum VO2 Max Training. Ist es sinnvoll, war eine Frage, das ganze Jahr über VO2 Max dominiertes Training zu machen? Und nein, auch wenn ich jetzt gerade sehr begeistert bin. Ja, was entscheidend ist für die Bereitschaft des Körpers, aber auch Bereitschaft für unsere Lust, unsere Willen, für unsere Willensstärke ist, immer wieder neue Reize zu setzen. Wir brauchen Abwechslung. Der Körper liebt Abwechslung. Und die Trainingspläne von Laufcampus setzen ja ganz unterschiedliche Reize, haben mal ein Olala als Longrun dabei oder einen Crescendo-Lauf als Olala dabei. In den klassischen Trainingsplänen haben wir den zügigen Dauerlauf als eine lange, zwar intensive Belastung, aber noch im Dauerlaufbereich, noch in einem Bereich, wo wir so gerade an der Schwelle sind zwischen aerob und anaerob. Ja, also wir haben ganz viele unterschiedliche Reize und auch die Trainingspläne für die Zwischensaison sorgen wieder für in einer kurzen Zeit von 10-12 Wochen wieder für ganz andere Impulse, die unsere Strukturen auch wieder anpassen. Ich denke jetzt so einfach nur mal an die Hügelfahrtspiele und die Bergsprints. Wenn wir Bergsteigungsläufe machen, dann wirkt das auf die Bewegungsökonomie. Wenn wir Bergsprints machen, ja, dann sorgt das auch wiederum für eine Anpassung eben der VO2 Max, aber auch wieder für die Athletik, für die Muskulatur. Also nicht das ganze Jahr über HIIT-Trainingspläne machen, sondern dann, wenn ihr denkt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, es könnte zum Beispiel Sinn machen, in dem ersten Halbjahr eines Jahres vor allen Dingen Ausdauer orientiertes Training zu machen und dann im dritten Quartal einen HIIT-Trainingsplan zu nehmen. Also spielt darum, aber macht immer wieder mal neue Reize. Schließlich haben wir deswegen auch die Trainings. Und nochmal, ich wiederhole das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. V2 Max ist spannend, die alleine sagt aber nichts darüber aus, ob ihr bereit seid, eben die 10 Kilometer unter 60, 50, 40, was auch immer, 35 zu laufen oder entsprechende Zeiten für Halbmarathon oder Marathon. Sie sind spannend, aber nur ein Mosaikstein. Ja? Damit bin ich eigentlich zum Schluss gekommen. Ja? Es ist nicht dieses eine Training, nach dem oftmals gesucht wird und über den manche Menschen philosophieren können, sind 400er besser als 1000er? Ja? Nein, du brauchst die 200er und du brauchst die 1000er und du brauchst die Longruns. Ich glaube, das konnte ich erklären, weil die Dauerläufe schon wichtig sind eben für den Transport des Sauerstoffs dahin, wo wir den auch tatsächlich verwerten können. Ihr Lieben, eine kurze Folge. Aber ich denke, eine spannende Folge, eine Folge, die uns neue Erkenntnisse gebracht haben. Und wenn du jetzt verstanden hast, aber in Zukunft auch umsetzen willst, ja, dann brauchst du einiges, eben diese Struktur im V2 Max Training. Das kannst du selber umsetzen oder mit Hilfe der HIIT-Trainingspläne von Laufcampus. Also geh rein in die Trainingspläne, such dir deinen aus für dein passend zu deinem Zeitziel oder zur Saisonplanung. Guck, ob es da die HIIT-Variante gibt und dann probier das doch mal aus. Findest du ganz normal, also im Shop, ist aber auch in der Pro-Mitgliedschaft enthalten. Alle Trainingspläne sind in der Pro-Mitgliedschaft enthalten, also da kannst du auch wechseln. Aber bedenke, und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, damit du auch den richtigen Trainingsplan bekommst. Jeder Trainingsplan sollte mit einer Potenzialanalyse anfangen. Also nutze die Potenzialanalyse von Laufcampus, die auch in der ganzen Laufszene etabliert ist und genutzt wird. Nutze die Potenzialanalyse, gib hier all deine aktuellen Werte ein und mit diesen Ergebnissen hinsichtlich Pulsbereichen und Möglichkeiten der Geschwindigkeit aktiviere dann deinen Trainingsplan. Also jeder Trainingsplan sollte mit einer Potenzialanalyse starten. Und dann bekommst du nicht nur einen Plan, sondern ein komplettes System, was aufeinander abgestimmt ist und dich schneller zum Ziel bringt. Das Zusammenspiel der Reize wirkt. So, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge doch diesem Podcast, solltest du das erste Mal dabei sein, weil du genau nach diesem Thema gesucht hast. Vielen Dank für dein Interesse, für dein Hören bis hierher. Klicke auf das, was man klicken kann. Glocke heißt das bei dem einen oder anderen oder einfach den Folge-Button. Gerne gib eine Bewertung ab. Ja, ich lebe davon, von diesen Bewertungen. Und teile diese Folge, wenn du sie spannend findest, auch gerne mit deinem Umfeld. Denn die werden dir dankbar sein, dass sie über dich einen neuen Impuls bekommen. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns nicht aufhören, besser zu werden. Lasst uns aber vor allen Dingen auch nicht die Freude verlieren am Training. Geht raus in den Wald, spürt euch und werdet immer fitter. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Euer Andreas.